ARD. Moin, ich bin Maike Nielsen. Willkommen zum letzten Arbeitstag der Woche. Falls ihr euch gewundert habt, warum der Stadtpark bis heute Nachmittag weiträumig gesperrt war, da war mal nichts mit Fußball, sondern ein Triathlon für Kinder fand da statt. Mit den üblichen Problemen, mit denen Triathleten sich so rumschlagen müssen.
Schwimmen fand ich sehr schwierig, weil alle wollten vorne sein. Und dann hat man auch aus Versehen andere Leute getreten und die haben einen dann auch getreten.
Bei mir war es so, beim Fahrradfahren hat sich mein Schnürsenkel um die Pedale gewickelt und ich bin nicht mehr weggekommen.
Am Ende des Laufens hatte man sehr viele Seitenstiche.
Ja, der Kids Triathlon Hamburg ist eines der größten Schulsportereignisse hier bei uns in der Stadt. Es ging darum, Teamgeist und sportliche Begeisterung zu fördern. Rund 3000 Kinder und Jugendliche haben daran teilgenommen und etliche von ihnen hatten hinterher nur einen Wunsch.
Ich will Eis essen gehen.
Trinken, ausruhen, schlafen.
Traumprogramm. Sowas in der Art mache ich nachher auch. Vorher reden wir aber noch darüber, was die Innenministerkonferenz ergeben hat. Da wurden ja auch gleich mehrere Vorschläge aus Hamburg diskutiert. Dann haben wir uns nach dem tödlichen Radfahrunfall diese Woche auf dem Vetteler Damm angeguckt, wie man die Fahrradstrecke sicherer machen könnte. Und es gibt Lösungsvorschläge. Die findet ihr auf einer ganz interessanten Plattform, an der ihr euch alle beteiligen könnt. Sprechen wir auch gleich drüber. Und nach dem bundesweiten Schultoilettengipfel diese Woche haben wir uns die Lage in Hamburgs Schulen angeschaut. Heute ist der 21. Juni. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Es passiert ja nicht so oft, dass Hamburger Ereignisse die Bundespolitik bestimmen, aber diese Woche ist es so. Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich in Potsdam getroffen, um darüber zu entscheiden, wie sie uns besser vor Gefahren schützen können. Nun sind die Ergebnisse da und die hat sich Oliver Wuttke genau angeguckt.
Ja, es gab viele.
Ja, genau. Gehen wir doch mal die einzelnen Ereignisse durch. Da war der Messerangreifer, fangen wir doch damit mal an, der bei Brockstedt im Zug nach Hamburg 2 Menschen getötet und 4 weitere schwer verletzt hat. Da hat Hamburg ja gefordert, ein Waffenverbot in Zügen und Bahnhöfen durchzusetzen. Konnte sich Hamburg damit durchsetzen bei der Innenministerkonferenz?
Das war ja schon im vergangenen Jahr. Hamburg, Schleswig-Holstein haben das gemeinsam gefordert. Da gab es im vergangenen Jahr noch keine Mehrheit. Aber das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Da haben sich auch nach den Ereignissen in Mannheim vor einigen Wochen jetzt alle Innenminister hinter diese Forderung gestellt, sagt Innensenator Andi Grote.
Wir haben gesagt, wir wollen eine Ausweitung von Waffenverboten, insbesondere mit Blick auf Messer natürlich. Ich glaube, dass man gerade dieses Thema Waffenverbotszonen und Messergewalt möglicherweise auch rauslösen kann aus der großen Waffenrechtsnovelle und es hinbekommen müsste, auch mit der FDP jedenfalls an dieser Stelle das Waffenrecht anzupassen.
Das war nämlich bisher der Knackpunkt. Wieder ein Hamburger Fall, der Amoklauf von Alsterdorf. Da sollte das Waffenrecht ja umfassend reformiert werden. Wer kriegt Waffen, unter welchen Bedingungen, wie soll das genau laufen? Da hat sich der FDP-Justizminister gesperrt, das ging ihm zu weit. Jetzt wollen sie es eventuell rauslösen und nur sagen, Messer in Zügen und auf Bahnhöfen. Das machen wir mal separat, damit es da schnell eine Lösung gibt.
Kommen wir zu den Demonstrationen am Steindamm. Da haben wir ja immer wieder Schilder mit dem Wort Kalifat gesehen. Bleibt das legal, dass Menschen in Deutschland so eine generelle Forderung nach einem Kalifat formulieren dürfen?
Nee, Kalifat, das ist nichts, was im Grundgesetz vorgesehen wäre. Da sind eine ganze Reihe von Grundrechten nicht vorgesehen in dem, was historisch mal ein Kalifat war oder auch im islamischen Recht der Scharia mit körperlichen Bestrafungen zum Beispiel. Das ist in Deutschland nicht zugelassen. Wer für sowas auf die Straße geht und das fordert, der soll jetzt rechtlich in die Schranken gewiesen werden und da wollen die Innenminister am Strafgesetzbuch ein bisschen drehen, sagt Andi Grote.
Um auch bestrafen zu können, wenn jemand aggressiv hetzt gegen das Grundgesetz und aufstachelt, unsere verfassungsmäßige Ordnung zu ersetzen durch eine totalitäre Vorstellung von Kalifat, Scharia und so weiter. Das wird jetzt geprüft, da waren wir einheitlich.
Das ist die breite Unterstützung, die es dafür den Hamburger Vorstoß gegeben hat aus allen Bundesländern, weil auch andere mittlerweile solche Demonstrationen gehabt haben. Da haben sich zum Teil andere Menschen bedroht gefühlt und die allermeisten haben es so verstanden, die wollen kein Kalifat irgendwo auf dem Mond, sondern hier bei uns in Deutschland.
Wie sieht es denn generell mit Islamisten und verurteilten Straftätern aus? Da hatte Innensenator Andi Grote ja gefordert, die nach Afghanistan und Syrien abschieben zu können, beides keine sicheren Herkunftsländer. Konnte sich Hamburg da auch durchsetzen?
Ja, das kam nicht nur aus Hamburg und es gab breite Zustimmung unter den Bundesländern. Straftäter und Gefährder, darum geht es, sollen auch nach Afghanistan, Syrien abgeschoben werden. Und das schon sehr bald, innerhalb von Wochen sei das möglich, sagt der Innensenator.
Mein Eindruck ist, dass man hier sehr weit ist und dass wir deswegen auch, wenn alles gut läuft, relativ kurzfristig hier mit ersten Rückführungen vielleicht schon rechnen können.
Denn geprüft worden ist, ob man das machen kann über Nachbarländer von Afghanistan, über Usbekistan oder Pakistan zum Beispiel, Menschen dorthin fliegen und dann an die afghanische Grenze bringen lassen. Darüber werden vertrauliche Gespräche geführt, sagt die Bundesinnenministerin, die das macht. Schwieriger ist es da bei Syrien. Aber auch da wird es vermutlich bald mal Lösungen geben, sagt Andi Grote.
Wir haben ja auch Reiseverkehr von Menschen, die in Deutschland Schutz genießen, die aus Syrien stammen, aber auch zu Besuchen und verschiedenen Reisen nach Syrien aufbrechen, auch wieder zurückkommen. Also das scheint doch auch möglich zu sein.
Und zwar speziell in der Region rund um Damaskus, in die Kriegsgebiete im Norden Syriens. Da kann man die Menschen natürlich nicht hinschicken, aber an einer Lösung, wie es nach Damaskus gehen könnte, wird gearbeitet. Zuallererst geht es aber um Menschen aus Afghanistan und die Rückführung in deren Heimatland. Da werden in Hamburg vermutlich so ein gutes Dutzend von Menschen, die im Moment hier in Haft sitzen, nach der Haft eben in Richtung Afghanistan gebracht werden.
Eine Innenministerkonferenz mit vielen Ergebnissen. Dankeschön, Oliver Butzke. Mich hat diese Woche sehr mitgenommen, dass schon wieder eine Radfahrerin in Hamburg ums Leben gekommen ist. Passiert ist das auf dem Veddeler Damm und auf einer neuen interaktiven Karte, die der Bezirk Hamburg Mitte ins Netz gestellt hat, hat jemand den Veddeler Damm auch den Albtraum für Radfahrer genannt. Was kann man dagegen tun, dass da immer wieder Unfälle passieren? Auch das zeigt die interaktive Karte und die hat sich Frau Gereinig angeguckt. Da werden in den Kommentarspalten gleich Lösungen mit angezeigt, ne?
Ja, da gibt es Vorschläge und in den Kommentarspalten, da wird das ganz konkret. Da steht zum Beispiel, da gehören Blitzer hin, die die Raser ausbremsen und außerdem befestigte Straßenquerungen. Die braucht es da eigentlich auch, damit es einfach mehr Sicherheit gibt, auch für die Radfahrenden. Da wird auch nochmal beschrieben, dass das einfach eine totale Raserstrecke ist, wo sich Radfahrende dann einfach mega unwohl fühlen.
Die Karte hat der Bezirk Hamburg-Mitte ja geschaffen, damit alle, die im Bezirk wohnen, Verbesserungsvorschläge machen können. Wo benennen die Leute denn besonders oft Probleme?
Ja, genau. Also das steht jetzt tatsächlich noch bis Mitte Juli zur Verfügung. Da kann jeder eintragen, wenn er meint, da gibt es ein Problem mit dem Radverkehr. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ansätze und auch ganz, ganz viele verschiedene Probleme. An den Landungsbrücken, da beschweren sich zum Beispiel Nutzer darüber, dass da keine Abstellbügel sind, um die Fahrräder auch sinnvoll zu parken. Dann gibt es in der Marktstraße im Karoviertel den Ansatz, dass da auch jemand schreibt, das sollte ganz autofrei sein. Also da müssen die Autos eigentlich weg, da brauchen wir den Platz für die Fahrräder. Die Willy-Brandt-Straße ist offensichtlich bei Radfahrenden nicht so beliebt. Da scheint es sehr gestückelt zu sein, was die Radwege angibt.
Ja, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung.
Ja, die Radwege wechseln auch ständig irgendwie ihre Art sozusagen. Dann beschweren sich Menschen zum Beispiel in der Neustadt darüber, dass in der Markusstraße immer die Elterntaxis vor Kita und Schule im Halteverbot stehen und da die Radwege blockieren. Also es gibt wirklich eine Vielfalt, seien es jetzt Gefahrenstellen oder eben Stellen, wo Autofahrende und Radfahrende immer aneinander geraten oder wo eben einfach Infrastruktur fehlt. Und das sammelt Mitte jetzt auf dieser interaktiven Karte.
Und wenn dann alles eingetragen ist, alle Ideen und Hinweise, was passiert dann?
Ja, das Ganze ist ein etwas längerer Prozess, der eben die Bürgerinnen und Bürgerinnen beteiligt will. Das wird dann ausgewertet und im Herbst soll es dann auch nochmal Gesprächsrunden mit Anwohnenden und Betroffenen geben, wo all diese Vorschläge nochmal diskutiert werden. Und dann soll möglichst viel davon umgesetzt werden. Aber wie viel Geld denn dafür da ist, das steht auch noch nicht so richtig fest.
Aber es ist ja immerhin schon mal ein super Ansatz, dass da alle ihre Probleme benennen können und eben auch Lösungsvorschläge irgendwie anzeigen können.
Ja, und es scheint total gut anzukommen. Das ist seit ein paar Tagen erst online und da sind schon wahnsinnig viele Hinweise drin. Und ich finde es auch einfach als Hamburgerin total interessant, da sich da mal durchzuklicken und zu schauen, was die Menschen da beschäftigt.
Dankeschön, Frau Gereinig. Wenn ihr an eure Schulzeit zurückdenkt, dann gehört die Erinnerung an die Schultoilette vielleicht nicht zu den besten Erinnerungen. Beschmierte Türen, teilweise noch mit Sprüchen aus früheren Jahrzehnten, fragwürdiger Geruch, das alles macht die Kachelabteilung in den Schulen nicht gerade zum Spa. Um das zu ändern, fand diese Woche in Berlin der erste deutsche Schultoilettengipfel statt. Da ging es dann darum zu gucken, was man jetzt während der Sommerpause machen kann, um die Schultoiletten auf den neuesten Stand zu bringen. Isabel Wieders hat sich die Situation in Hamburg angeguckt und mit vielen Schulbeschäftigten und Schülerinnen und Schülern gesprochen. Wie schlimm war es, Isabel?
Ja, das kann man nicht ganz genau beziffern, aber Fakt ist, es gibt 3000 Schulgebäude in Hamburg und an 200 sind in der nächsten Zeit Umbaumaßnahmen geplant. Generell hört man ganz viele verschiedene Meinungen. Also viele berichten von zu wenig Klopapier, Gestank, Schmierereien. Und an den weiterführenden Schulen, da kommt es dann vereinzelt auch zu schwerem Vandalismus. Da erzählen Hausmeister von demolierten Türen und herausgerissenen Waschbecken. Also je älter die Kinder werden, desto schlimmer sehen die Toiletten in den Schulen aus.
Oh, okay. Und hast du denn auch positive Beispiele gefunden, wo man sagen kann, an dieser Schule können sich andere ein Beispiel nehmen?
Ja, tatsächlich. Wir haben ja heute gedreht fürs Hamburg-Journal und da haben wir in der Grundschule Eduardstraße gedreht und da wurden die Toiletten 2015, also vor 9 Jahren, saniert. Und der Hausmeister dort, der erzählte, dass die Kinder sehr pfleglich damit umgehen und die Lehrer und Erzieher aber auch sehr darauf achten. Allgemein haben wir von der Schülerinnenkammer gehört, dass sich in neuen Klos auch deutlich besser verhalten wird als in alten Kabinen, wo man zum Beispiel noch die Kritzeleien aus den 90er Jahren an den Wänden findet. Also wenn die Schüler das Gefühl haben, es wird sich um die Sanitäranlagen gekümmert, dann benehmen sie sich ja auch eher dementsprechend, als wenn sie sehen, dass jahrzehntelang eben nichts gemacht worden ist.
Und die Grundschule, an der du heute gedreht hast, das waren dann eben auch ja, kleinere Kinder, die sich auch noch besser benehmen können, ne?
Genau.
Wo muss man denn deiner Einschätzung nach jetzt noch nacharbeiten in Hamburg? Eher an der technischen Ausrüstung und den Reinigungsdiensten oder am Verhalten der Kinder?
Also ich glaube tatsächlich am ehesten am Verhalten der Schüler. Da muss einfach ein Umdenken stattfinden. Da gibt es aber jetzt keine großen Lösungsvorschläge. Denn man kann ja noch so schöne Waschräume bauen. Wenn sie direkt danach verschmiert sind, dann führt das natürlich auf allen Seiten nur zu Frustrationen. Es gibt aber von der Schulbaubehörde auch neue Ideen für die Gestaltung von Toiletten. Also ich habe zum Beispiel mal gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, Glastüren einzubauen. Dann natürlich nur für den Waschraum. Aber so sind die eben nicht mehr so anonym und für die Lehrkräfte besser einsehbar. Und außerdem wurde mir heute von den Hausmeistern berichtet, dass es fugenlose Bodenbeläge gibt. Das heißt, da werden dann weniger Gerüche gesammelt und so soll es eben dann in den Klos auch besser riechen.
Na, das klingt doch schon mal ganz gut. Dankeschön, Isabel Wieders. Und ein Video zu dem Thema findet ihr auch in der NDR Hamburg App. Kommen wir heute zum letzten und schönsten Punkt des Tages. Ich kriege wieder Tipps, was ich jetzt am Wochenende unternehmen kann. Und bei mir sitzt jetzt Annette Matz. Und wie ich dich kenne, Annette, hast du mir erstmal wieder ein Geräusch mitgebracht, das ich erraten muss, damit ich weiß, wo ich hingehen kann.
Ja, genau. Und ich habe ordentlich gebastelt heute. Ich bin total gespannt, ob das irgendwie gut gegangen ist. Wir hören mal rein.
Also ein Konzert ist es nicht. Jemand muss Scherben auflesen und dabei was aus seinem Milkshake schlürfen.
Also alles irgendwie richtig. Ich hoffe, Scherben gibt es nicht. Es geht um ein Picknick.
Aha.
Also ich habe so ein bisschen Kaffeetassen gegeneinander und Straßengeräusche und so weiter, habe ich alles so übereinander gelegt.
Ein Picknick?
Also, ja, ein Picknick und zwar ein Soul-Picknick.
Oh.
Aha, und da sind, ja, und da sind wir bei der Musik.
Ja.
Nämlich im und vor dem Mojo-Club auf der Reeperbahn. Und das geht so, ihr packt eure Picknickkörbe und Karodecken ein und mit im Herzen ganz viel Hoffnung auf wenigstens ein bisschen Trockenheit und keinen Regen. Ab 15 Uhr morgens Soul Musik vom Plattenteller, Kaffee und Cocktails gibt's auch und später geht's dann runter in den Club zur Party, Soul Picnic, Mojo Club, ab 15 Uhr morgen, Tickets kosten 15 Euro.
Oh, das ist cool, total,
ne?
Was nach meinem Geschmack.
Finde ich auch cool, gibt es wohl jedes Jahr, ich war da noch nie, also finde es auch wirklich eine coole Geschichte. Ich probiere es aus, aber ich habe schon was anderes vor, erzähle ich gleich. Ich habe noch was Schönes für draußen, in Planten und Blumen gibt's am Sonntag das Japan Festival. Es gibt ja diese Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und Osaka und die gibt's schon seit 35 Jahren jetzt. Und das ist natürlich Grund genug, um richtig ordentlich zu feiern. Buntes Fest mit Kunst und Musik und anderen Köstlichkeiten am Sonntag von 12 bis 18 Uhr in Planten und Blumen.
Da rund um das Teehaus?
Ja, genau. Mhm. Wenn wir rein müssen am Wochenende, ich habe es schon gesagt, wegen Wetter, man weiß ja im Moment nicht, im Auswanderermuseum Ballenstadt, auf der Veddel gibt es, wie ich finde, eine ganz interessante Sonderausstellung, nämlich eine Playmobil-Ausstellung. Und da machen sich die Playmo-Figuren auf zur Montagsdemo zum Beispiel oder zu den Frauenprotesten im Iran. Die Ausstellung heißt Szenen des Protests und Aufstands. Ist ein etwas sperriger Titel, aber diese Männchen machen möglicherweise wirklich Lust auf entscheidende Ereignisse in der Geschichte und sich damit auseinanderzusetzen, kann man gut mit der Familie hingehen, finde ich.
Ja, das klingt gut.
Und ich habe schon was anderes vor. Ich will nämlich an diesem Wochenende auf alle Fälle in die Ausstellung Paris lässt grüßen. Im Bagheer-Museum. Ich war ja neulich in Paris. Ich kann ja kein Wort Französisch außer je t'aime, aber ich war neulich da.
Wichtigste Satz.
Und dann ausgerechnet sehe ich, kurz nachdem ich wieder da bin, diese Ausstellung Paris lässt grüßen im Bagheer-Museum. Werke von Bagheer selbst und anderen Künstlern und Künstlerinnen, die eine Stadt so zeichnen in den Jahrzehnten um 1900. Das muss wirklich sehr, sehr schön sein. Bagheer-Museum, ab 11 Uhr haben die immer geöffnet.
Im Jenisch Park.
Richtig.
Sehr schön, Annette. Ja. Ich danke dir. Das war Hamburg heute und ich freue mich jetzt schon auf das Soul-Picknick vom Mojo-Club morgen, von dem Annette gerade erzählt hat. Am Montag ist Tanja Richter für euch da und erzählt euch alles, was in Hamburg passiert ist. Und in der Zwischenzeit findet ihr alle wichtigen Hamburg-News wie immer in der NDR Hamburg-App. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.